Ich begrüße euch alle zu diesem Gottesdienst. Ja, wir stehen vor Weihnachten. Würdest du an eine Geburtstagsfeier gehen von jemandem, den du eigentlich gar nicht kennst? Wahrscheinlich eher nicht. Aber weltweit feiern Millionen von Menschen Geburtstag von jemandem, den sie eigentlich nicht wirklich kennen. Ja, diese Person ist der Initiant von der größten Geburtstagsfeier, von der größten Party überhaupt, die es gibt. Und er ist der, der sogar die ganze Zeitrechnung beeinflusst hat. Von ihm kommt die Zeitrechnung. Wir sagen, wir sind 2025 nach Christus. Nicht nach Konfuzius, nicht nach Mohammed, nicht nach Buddha, sondern 2025 nach Christus, weil seine Geburt der entscheidende Moment war, wo die ganze Weltgeschichte verändert hat. Ja, es hat Wissenschaftler gegeben, die über Jahrzehnte gelehrt haben, und trotzdem ist dieser einfache Zimmermann, der 3 Jahre umherging und lehrte, größeren Einfluss gehabt als irgendein Wissenschaftler, als irgendein Mensch auf dieser Welt. Und nachdem Gott schon zu Beginn von allem geredet hat, in 1. Mose 3, hat er zum ersten Mal gesagt, dass er einen Erlöser bringen wird. Und durch das ganze Alte Testament hat er immer wieder Wahrheiten über diesen König, der kommen soll, offenbart. So viele Verheißungen. Über 100 prophetische Worte gibt es im Alten Testament über Jesus Christus. Ja, seine Geburt ist kein Zufall, sondern sie wurde von Gott vor langer Zeit vorbereitet. Im kleinsten Detail hat er alles vollbracht. Und es ist eigentlich praktisch unmöglich, dass so viele Verheißungen, eigentlich nur ein Bruchteil von diesen Verheißungen, erfüllt werden würden. Irgendein Mathematiker hat einmal ausgerechnet, schon nur 8 Prophezeiungen, wenn 8 Prophezeiungen auf einen Menschen so zutreffen würden, wie sie im Alten Testament ausgesprochen wurden, dass die Chance ist, 1 zu 1, irgendwelche Billionen, also dass das überhaupt möglich ist. Und wir sehen so, so viele Verheißungen, die alle erfüllt worden sind. Und darum möchte ich heute auch ein paar Verheißungen anschauen, die gerade über die Geburt Jesu gehen. Wie er die Geburt genau vorausgesagt hat. Und die erste Verheißung kam vom Prophet Micha. 750 Jahre vor Christi Geburt sagte er den Geburtsort von Christus voraus. Dort steht in Micha 5,1: Und du, Bethlehem Ephrata, du bist klein, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Wir sehen hier, der Herrscher, der kommen wird, ist von Ewigkeit her gewesen. Das heißt, er ist ewig. Er ist Gott, weil nur Gott ewig ist. Und die Weisen vom Morgenland, die haben einen Stern am Himmel gesehen. Sie gingen viele tausende Kilometer auf Jerusalem und gingen dort in den Königspalast, weil sie einen König gesucht haben. Gingen sie zum König. Sie hatten nur an diesem Ort den König erwartet, den Neugeborenen. Und da möchte ich von Matthäus 2,3 lesen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben, und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Maria und Josef waren nicht gebürtig von Bethlehem. Sie lebten nicht dort. Also sie lebten in Nazareth. Und eigentlich wäre es normal gewesen, dass Maria Jesus in Nazareth zur Welt gebracht hat. Aber wir lesen in Lukas 2,1, und es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seiner eigenen Stadt. Es ging aber auch Josef und aus von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa. In die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war. Wir sehen hier, Gott hat sogar das Herz eines ungläubigen Kaisers gesteuert, dass er genau zum richtigen Zeitpunkt eine Volkszählung durchführen ließ. Sonst wären Maria und Josef nicht nach Bethlehem gegangen. Aber genau zum richtigen Zeitpunkt waren sie da, wo sie sein sollten. Und das Kind kam in Bethlehem zur Welt. Und es ist auch spannend, das Wort Bethlehem heißt Haus des Brotes. Und Jesus hat später im Johannesevangelium gesagt, ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Wir werden heute auch das Abendmahl zusammennehmen. Wir feiern, dass er uns sich selbst geschenkt hat. Dieses Lebensbrot, dass wir uns von ihm stärken können, erquickt werden von ihm. Dann möchte ich weitergehen zur nächsten Prophezeiung, und das ist Jesaja, der auch ca. 700 Jahre vor Christus gelebt hat. Dort steht Jesaja 9,6: Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige nachhaltig einsetzen. Hier sehen wir, dass Jesus von dem Stamm David herkommen soll. Und dann, die Erfüllung ist dann in Matthäus 1. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und in diesem ersten Kapitel wird dann der Stammbaum von Jesus aufgezählt. Von Abraham an wird jede Person, jedes Geschlecht aufgezählt. Hin zu David, dann von David bis zu Josef, dem Vater von Jesus. Also nicht der leibliche Vater, sondern sein Pflegevater, der für ihn hier auf dieser Welt gesorgt hat. Und ich finde es auch sehr interessant, dort steht auch die ganzen Generationen. Es sind 14 Generationen von Abraham bis zu David, dann von David bis zum Auszug, also wo die Babyloner Israel übernommen haben, und nochmal 14 Generationen bis zu Josef. Ich finde es, wie Gott einfach alles Es kann ja nicht einfach Zufall sein. Er hat alles genau geplant. Bis ins kleinste Detail hat er alles geplant und im Griff. Amen. Und Matthäus 1,18 lesen wir: Und so wurde Jesus Christus geboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch bevor sie geheiratet und miteinander geschlafen hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und gerade diese Jungfrauengeburt hat Jesaja auch vorausgesagt, 700 Jahre bevor sie geschehen ist. Dort steht in Jesaja 7,14. Ich bin zu früh, Entschuldigung. Darum wird auch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie Immanuel nennen. Das heißt, Gott ist mit uns. Auch wenn für uns die Jungfrauengeburt verstandesmäßig schon ein bisschen herausfordert, würde ich sagen. Und trotzdem, es ist so etwas Einzigartiges. Und Gott hat sie vorausgesagt. Und Gottes Geist ist über Maria gekommen. Und sie wurde schwanger, ohne mit einem Mann zu schlafen. Und dann komme ich noch auf eine Verheißung, und die ist von Hosea, 750 Jahre von Christus. Die Flucht des Babys Jesus nach Ägypten und seine Reise zurück nach Israel. Hosea 11,1, da steht: Als Israel jung war, habe ich es in mein Herz geschlossen und ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Und die Erfüllung ist dann in Matthäus 2,13. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wir sehen hier nur einige von den hunderten Verheißungen. Und sie bezeugen uns, dass das Wort Gottes Wahrheit ist. Und das, was er zusagt, das hält er gewiss, auch wenn dort zwischendrin hunderte von Jahren liegen. Er ist der Gott, der sein Wort hält. Und das ist auch gerade das, was uns heute ermutigen soll und kann. Gott steht zu seinem Wort. Wenn er gesagt hat, ich komme wieder, wissen wir, er kommt wieder. Er wird wiederkommen, auch wenn das jetzt 2000 Jahre her ist. Wir erwarten ihn jeden Tag, er kommt wieder. Und diese Freude wollen wir in unserem Herzen behalten. Gott, Jesus Christus kommt wieder. Die Menschwerdung Gottes wurde also von langer Hand bis ins kleinste Detail von Gott geplant. Und er hatte gar keine Zufälle. Ich finde es auch interessant, wenn man geschichtlich so anschaut, auch dass die Zeit, in der er geboren wurde, war ja Rom die Herrschaftsmacht dort. Und Israel hat ja darunter gelitten, aber für das Evangelium waren das die idealen Voraussetzungen eigentlich. Weil Rom hatte ein Riesenreich und dort gab es eigentlich so keine Grenzen. Es gab auch keine Kriege, wenn später für die Ausbreitung des Evangeliums war das ideal. Und die hatten fortschrittliche Verkehrswege und es gab eine Sprache, eine Umgangssprache, Griechisch, so etwas wie bei uns heute das Englisch. Die meisten konnten Griechisch. Und so waren die idealen Bedingungen eigentlich für nachher das Evangelium auszubreiten. Auch das hat Gott nicht einfach dem Zufall überlassen. Er hat alles bis ins Kleinste geplant. Und diese Rettung der Welt im Blickfeld, wurde er selbst Mensch. Das haben wir heute schon mal gehört. Ich bringe manches als Wiederholung. Wir haben einander nicht abgesprochen. Ich habe gedacht, ja, jetzt nimmt sie mir die Predigt, aber... Aber das ist so etwas, was so zentral wichtig ist. In Johannes 1,1 lesen wir: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es war am Anfang bei Gott. Und durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Johannes redet hier vom Wort, und das ist das griechische Wort Logos, und das ist nicht irgendein Wort, sondern es ist Gott, das Wort. Und alles ist durch dieses Wort geschaffen worden. Und dass es sich bei diesem Wort um Jesus handelt, also um die zweite Person des dreieinigen Gottes, sehen wir in Vers 14. Dort steht nämlich: Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er. Als der einzige Sohn, sie besitzt er, der vom Vater kommt. Das Wort wurde Fleisch. Gott wird Mensch, das kommt uns Christen vielleicht manchmal so schnell über die Lippen, aber ist uns bewusst, was das eigentlich bedeutet? Es ist das größte Wunder ever. Für Gott ist es nichtig, etwas Kleines Tote aufzuerwecken oder ein Wunder zu tun. Er konnte die Welt in 6 Tagen schaffen und ganz sicher brauchte er nicht einen 7. Tag, um sich zu erholen. Diesen hat er für uns erschaffen. Gott hat eine unendliche Kapazität von Macht, von Weisheit, von Fülle. Aber hier wird Gott etwas, was er noch nicht war. Und das ist eigentlich total verrückt. Gott wird Mensch. Das Wort wird Fleisch. Und er wird durch und durch Mensch. Und da möchte ich die Verse, die eigentlich Vanessa auch schon gelesen hat, trotzdem nochmal wiederholen. Und Philipper 2,5 bis 8. Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Diener und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle anderen Namen. Jesus hat sich nicht einfach der Göttlichkeit entleert. Gott kann ja nicht einfach aufhören, Gott zu sein, aber er hat alle Möglichkeiten seiner Gottheit hat er sich entleert. Also der allmächtige Gott legt seine Allmacht ab und wird ein vollkommen hilfloses, nacktes Baby. Also er hat sich nicht einfach nur entschieden, Mensch zu werden, zack, so wie vielleicht Adam als Erwachsener da war. Nein, er hat sich entschieden, sich als Embryo auf dieser Welt zu kommen. In ein Embryo hineinzukommen und abhängig zu sein von seiner eigenen Schöpfung. Er hat sich in die Hände gegeben, in die Hände eines vielleicht 14- bis 16-jährigen Mädels und hat gesagt, kümmere dich. Seine eigene Schöpfung musste ihm Nahrung geben, zu ihr Trinken geben und die Windeln wechseln. Das ist total verrückt. Der allgegenwärtige Gott, der das ganze Universum erfüllt, ein Universum, das unseren ganzen Verstand übersteigt, hat seine Allgegenwart abgelegt und sich eigentlich einsperren lassen in dieses kleine Wesen. War bereit, Mensch zu werden, vollkommen Mensch zu werden. Dieser allwissende Gott hat seine Allwissenheit abgelegt und war bereit, einfach Kind zu werden und wieder und einfach auch lernen zu sprechen, zu laufen, zu lesen. Er musste wie jedes andere Kind alles lernen. Dieser allmächtige Gott, der allwissende Gott. Aber er wurde ganz Mensch. Und dies lesen wir auch gerade in Lukas 2,52. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Jesus hat sich wirklich freiwillig selbst seiner Göttlichkeit entäußert. Die Menschen damals, die brauchten keine Offenbarung darüber, dass Jesus wirklich Mensch ist. Die brauchten eine Offenbarung darüber, dass dieser Mensch, den sie mit ihren Augen gesehen haben, wirklich Gott ist. Aber wir sind es manchmal vielleicht gewohnt, Jesus als Gott anzubeten, dass uns gar nicht so bewusst ist, dass er ganz Mensch war, komplett Mensch war. Und dies ging nur durch die Jungfrauengeburt, die göttliche Natur und die menschliche Natur miteinander vereinte. Jesus ist ganz Mensch, wirklich Mensch, und er ist ganz Gott und wirklich Gott. Der Sohn, der von der Ewigkeit her war, diese Person kam ins Fleisch. Er nahm unsere Natur an, er blieb aber ohne Sünde, um uns dadurch zu erlösen. Aber er blieb dabei immer die zweite Person der Gottheit. Was bedeutet das für uns, diese Menschwerdung Gottes? Erstens, Gott gibt sich uns zu erkennen, wie er ist. Wir Menschen könnten Gott ja eigentlich nie verstehen mit unserem begrenzten Wesen und mit unserem begrenzten Verstand. Wie sollten wir diesen großen, mächtigen Gott irgendwie fassen können? Aber Jesus ist uns nahe gekommen. Er hat uns gezeigt, wie Gott ist. Jesus sagt selbst in Johannes 14,9, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Er ist nicht mehr irgendein mysteriöser Gott, vor dem wir Angst haben müssten oder der unberechenbar ist. Nein, in Jesus sehen wir, wie Gott handelt, wie er liebt, wie er vergibt, wie er ist. Er ist Liebe zum Anfassen. Zweitens sehen wir in der Inkarnation, also in der Menschwerdung Gottes, einen Gott, der uns versteht. Wie sollte der vollkommene Gott uns in unseren Nöten, in unseren Herausforderungen, in unseren Versuchungen, in all unserem Sein verstehen, wenn er uns nur von ferne kennt? Aber nein, er war eben bereit, ganz Mensch zu werden. Er wurde von unvollkommenen Eltern erzogen. Er wusste, was körperliche Arbeit war als Zimmermann. Er kannte Angst. im Garten Gethsemane, wo er sogar Blut geschwitzt hat aus Angst. Er kannte Einsamkeit, er kannte Spott, er kannte Verlassenheit, Verrat von den eigenen Freunden, verraten zu werden. Er kannte alles. Und überall, wo wir durchgehen, wo du durchgehst, er versteht dich und kann mitfühlen mit dir, weil er ein Gott ist, der unser Bruder wurde. In Hebräer 2,17 lesen wir, darum musste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er gelitten hat und selbst die Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden. Und Hebräer 4,15, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Weil er einer von uns wurde, konnte er auch sein Leben für uns hingeben. Konnte er die Strafe von uns auf sich nehmen. Weil er sündlos war, hat er die Anforderungen Gottes erfüllt, die es brauchte, um uns zu erlösen. Jesus ist der Einzige, der die Brücke, die uns von Gott trennte, die durch unsere Sünde entstand, die Distanz überbrücken konnte durch sein Erlösungswerk. Ja, er hat es vollbracht. Und so hat jeder Mensch nun die Möglichkeit, diese Beziehung mit Gott einzugehen. In Lukas 2,11 lesen wir, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Aber er ist nur für die ein Retter, die sich bewusst sind, dass sie einen Retter brauchen. Für jeden Mensch, der das Gefühl hat, ich habe es im Griff, für den ist er auch nicht ein Retter. Aber für jeden, der weiß, ich brauche einen Retter, ich brauche einen Erlöser, für den ist Christus unser Retter geworden. Und drittens haben wir einen Gott, der Mensch ist und uns im Himmel vertritt und uns dort auch erwartet. In Römer 8,34 lesen wir, wer sollte uns verurteilen? Jesus Christus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er ist auferstanden. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes und tritt für uns ein. Er ist nicht das Baby geblieben, er ist auch nicht am Kreuz geblieben, er ist auferstanden und dort erwartet er uns. Er wird wiederkommen und wir haben in ihm einen auferstandenen Gott, der uns im Himmel vertritt. Aber wir müssen verstehen, diese Inkarnation ist für immer verewigt. Jesus Christus wird niemals aufhören, Gott und Mensch zu sein. Er ist als Menschensohn auferstanden und sitzt auf dem Thron Gottes. Er ist der Erstgeborene unter den vielen Brüdern. Dieser Gott-Mensch, Jesus Christus, das Wunder der Inkarnation ist ein ewiges Wunder. Weihnachten ist viel mehr als einfach ein Baby in der Krippe. So viel mehr. Da ist ein Gott, der Mensch wird. Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er sich selbst verschenkt. Und zum Abschluss möchte ich einen Vers lesen, den Vanessa auch schon gelesen hat. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Auch hier lesen wir wieder, dieser ewige Vater, dieser ewige starke Gott kommt als Kind auf die Welt, um uns mit dem Vater zu versöhnen und uns wahren Frieden zu geben. Ein Friede, der über unseren Verstand hinausgeht. Sein Friede, der in der heiligen Nacht in diese Welt kam, erlaubt uns Zufriedenheit und Ruhe in unseren Herzen, unabhängig von dem, was um uns herum geht. Maria und Josef hatten wahrscheinlich dort, auch wenn es kalt war im Stall und Umstände waren, die alles andere, wo, sag ich mal, schön sind, bin ich überzeugt, die hatten einen heiligen Moment dort. Die wussten, dieses Kind wird die Welt verändern. Dieses Kind macht den Unterschied. Für immer, nicht für einen Augenblick, auch nicht für eine Generation, auch nicht für 100 Jahre. Für immer, für ewig. Und wenn wir heute das Abendmahl nehmen, bekennen wir mit diesem Abendmahl, dass Gott, der Sohn, wahrhaftig Mensch geworden ist. Dass er ein sündloses Leben für uns gelebt hat und dann all unsere Sünden, all unseren Schmerz, all unseren Dreck eigentlich auf sich genommen hat, ans Kreuz genommen hat und den Tod für uns erlitten hat, den wir verdient haben, jeder von uns. Aber er ist an unserer Stelle gestorben, damit wir jetzt, heute erleben können. Wir können seine Gerechtigkeit nehmen, seine Heiligkeit, seine Heilung, seinen Frieden, die Versöhnung mit dem Vater. Alles, alles ist in ihm. Alles, die ganze Fülle haben wir in ihm. Und das können wir heute feiern. Über solch eine Liebe, die er uns gezeigt hat, können wir nur staunen. Können wir jubeln, können wir preisen. Gott selbst hat sich uns geschenkt, das größte Geschenk. Du kannst diese Weihnacht bekommen, was du möchtest. Das Größte, was du dir vielleicht vorstellen kannst. Nichts, nichts kommt an dieses Geschenk heran. Gott hat sich dir verschenkt. Gott hat sich dir ganz persönlich verschenkt. Und wir haben jetzt die Wahl, dieses Geschenk heute dankbar anzunehmen. Und das machen wir, wenn wir dieses Abendmahl nehmen. Preisen wir damit Gott. Danken wir ihm für sein Geschenk. Nehmen wir das an, was er uns als Geschenk entgegenbringt. Und so möchten wir einfach jetzt noch eine Zeit nehmen, wo wir auch Gott anbeten. Und ich lade euch ein, dass ihr nach vorne kommen könnt, dass ihr das Mahl nehmt. Jesus ist dieses Lebensbrot. Er ist der, der sich verschenkt hat an dich. Er hat seinen Leib zerbrechen lassen, damit wir versöhnt und vereint sind mit dem Vater. Er hat alles gegeben. Er hat alles für dich gegeben. Und ich danke dir, Jesus, dass wir jetzt einfach auch eine Weihnacht feiern können, die uns so bewusst macht, was Weihnacht ist. Ich danke dir, Vater, für deinen Sohn. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du die Herrlichkeit verlassen hast, damit wir einfach versöhnt werden können mit dem Vater, damit wir erkennen können, wie Gott ist. Aber ich danke dir auch, dass wir mit dir einen Gott haben, der weiß, wo wir stehen, der weiß, was in uns vorgeht, der unsere Herzen kennt und der uns heute gerade in dieser Zeit begegnet. In all unserem Schmerz, in allem, was uns gerade beschäftigt, bist du der Gott, der versteht, wo wir durchgehen und der die Antwort ist. Du bist die Antwort. Du bist selber bist die Antwort und dafür danke ich dir, dass du heute für jeden hier die Antwort bist in der Lebenssituation, wo jeder drin steckt. Du selbst bist das Lebensbrot. Du selbst bist die Antwort. Du selbst bist der Friede. Du selbst bist der, der hineinkommt und Licht hineinbringt in jede Situation. Heilung hineinbringt. Und ich lobe und preise dich, dass wir jetzt das empfangen können, diese Fülle von dir empfangen können, die du gibst. Danke, Jesus. Amen.